Herzlich willkommen zu unserem Podcast Facetten des Islams. Hier hört ihr Beiträge zum Thema Islam, die im Rahmen unserer Vortragsreihe im Projekt Wir hier mitgeschnitten wurden. Unterschiedliche Referentinnen und Referenten teilten ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Publikum. Wichtig war uns, dass jede und jeder dazukommen und Fragen stellen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, findet ganz einfach Infos zum Projekt auf unserer Website www.la-red.eu. Wir bitten euch nun, an manchen Stellen schlechten Ton zu entschuldigen und kommen zu unserem vierten Vortrag. Dennis Sadiq Kirschbaum, Empowerment-Trainer und Vorstandsvorsitzender von Juma e.V., gibt darin einen Überblick über den Islam in Deutschland. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also mein vollständiger Name ist Dennis Sadiq Kirschbaum. Ihr habt richtig gehört, ich habe einen europäischen, einen arabischen und einen jüdischen Namen. Ich hasse mich quasi selbst. Nein, Spaß. Und ja, ich studiere tatsächlich Politik und Philosophie auf Lehramt und deswegen komme ich gar nicht so, ich habe nicht so einen super geschichtlichen Hintergrund und weiß gar nicht, ob ich so super prädestiniert bin, diesen Vortrag tatsächlich zu halten. Ich habe mir nämlich im Rahmen der Vorbereitung mal angeschaut, hey, wo machst du jetzt eigentlich einen Punkt? Islam in Deutschland, wo könnte das denn jetzt anfangen? Fängt man jetzt... 70 Jahre Grundgesetz haben wir ja, fängt man dann irgendwie 1945 an, wie macht man das und so, 49, nicht 45, wie macht man das und so und ich fand es relativ anspruchsvoll, deswegen, ich habe so ein bisschen so einen Fokus für mich gesetzt, aber ich erhebe überhaupt nicht den Anspruch, dass der wissenschaftlich super durchgedacht ist und ist meine Perspektive, das heißt ja auch Facetten des Islams, das ist meine Facette, die ich anbiete zum Gespräch und hoffe, dass es euch gefällt. Sehr gut. Und ich komme tatsächlich aus der außerschulischen politischen Bildungsarbeit. Für mich ist es gerade sehr unangenehm, ganz viele Blicke auf mich zu haben und vorne zu stehen und das alle erwarten, dass ich einen sehr langen Vortrag halte, weil das werde ich tatsächlich nicht tun. Mich interessiert nämlich tatsächlich auch eure Perspektive auf viele Themen, die ich so ansprechen werde. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich euch auch mal anspreche. Und deswegen wollte ich auch gleich mal zu Beginn fragen, ist es okay, wenn wir hier uns duzen für die nächsten 90 Minuten? Also falls jemand auf der Siebe steht, dann bitte jetzt einmal kurz die Hand heben. Sehr gut. Ich mag das nämlich sehr, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und das so ein bisschen interaktiv zu gestalten. Ihr werdet es merken, deswegen wird mein Input gar nicht so super, super, super lange sein, sondern ja, ich werde hier und da ab und zu auch mal eine Frage stellen, wie das gute Lehrerinnen machen, ne? Ist ja klar. Und du weißt übrigens, wie das ist, ne? Wenn der Lehrer dich anguckt und eine Frage schon im Kopf hat und dann sogar noch ein, zwei Schritte auf dich zukommt, ist nicht so ein schönes Gefühl. Aber ich gebe den Tipp, wie du dem entgehen kannst, funktioniert auch in der Uni wunderbar, selber Fragen stellen. Das ist immer sehr schlau, wirklich, weil dann entgeht man diesen sehr krassen shamey Moment und deswegen stellt mir gerne alle möglichen Fragen. Ich weiß, das Thema der heutigen Veranstaltung ist eigentlich Islam, ein geschichtlicher Abriss, ne? Aber ich glaube, uns allen beschäftigt vor allem die heutige Zeit, die Herausforderungen, die wir haben. Und ich bin auch gerne bereit, darüber größtenteils heute zu sprechen. Denn wie gesagt, die Geschichte ist gut und wichtig und richtig. Und es ist toll, dass wir uns heute damit auch teilweise auseinandersetzen, weil einige dieser geschichtlichen Aspekte tatsächlich bis in die heutige Zeit hineinwirken. Trotzdem glaube ich aber, dass viele hier in dem Raum wahrscheinlich so ganz aktuelle Fragen umtreibt. Und deswegen habe ich auch Lust, auf jeden Fall darüber zu sprechen. Sehr schön. So. Erste Frage an euch, wo würdet ihr denn so einen Punkt setzen? Wo glaubt ihr, ist denn so der Beginn des Islams in Deutschland? Das klingt schon so ganz erschreckend und fürchterlich, der Islam in Deutschland. Wann fängt der an für euch? Einfach mal so schätzen. Ja? Wie gesagt, es ist wissenschaftlich auch sehr umstritten, wo man da anfängt, aber so was würdet ihr sagen? 1500, was ist denn da passiert?
Keine Ahnung, soll ich schätzen?
Also 1500, okay. Nee, da habe ich nichts gefunden tatsächlich, Spannendes. Weiter.
Osmanisches Reich.
Mhm. Warum denn? Weil Osmanisches Reich, Deutschland, gab es da eine Beziehung?
Ich vermute schon, ja.
Du vermutest. Wer weiß vielleicht mehr?
Vor Ludwig den 14.
Oh. Okay, warum?
Da wollten die Osmanen eigentlich bis vor Wien vorrücken und hatten damit Probleme, weil... Hatte ich das, der Prinz Eugen, der die dann zurückschlug, das war vor Ludwig dem 14. Und Ludwig der 14. hatte damals Kontakt zum Emir von Istanbul.
Mhm. Und damals Konstantinopel.
Der Kaiser zusammengetan und die haben dann die Osmanen zurückgeschlagen.
Sehr gut. Da setzen die meisten Geschichtswissenschaftler, soweit ich weiß, immer den Punkt tatsächlich, wenn es um die Beziehung zwischen Islam und Europa geht, ne? Weil das ist so Kernpunkt. Aber Islam in Deutschland, da habe ich dann tatsächlich nicht den Punkt gesetzt, weil ich mir dachte, nee, macht für mich nicht so Sinn. Tatsächlich beschäftigt es sich aber dann doch mit dem Osmanischen Reich. Und zwar war das Deutsche Kaiserreich natürlich Bündnispartner im Ersten Weltkrieg mit dem Osmanischen Reich. Und gab einige Kriegsgefangene aus dem Russischen Reich, die vor allem tatarischer Herkunft waren, die in der Nähe von Berlin inhaftiert wurden. Wo denn genau? Weiß das jemand? In Wünsdorf. Schon mal jemand in Wünsdorf hier gewesen? Ich auch nicht. Ich musste aber mal hin auf jeden Fall. Denn dort gab es das sogenannte Halbmondlager. Und dort wurde für diese Inhaftierten eine Moschee gebaut im Jahre 1915. Und das war die erste Moschee auf deutschem Boden. Und die tatsächlich auch als Moschee genutzt wurde. Also ein Raum, ein Gebäude, was als Gebetsstätte genutzt wurde für den zentralen Gottesdienst am Freitag, den Muslime ja begehen, aber auch für die Gebete, die fünfmal täglich für Musliminnen Pflicht sind. Und das war für mich so der Startpunkt, ne? Weil klar, muslimisches Leben in Deutschland hängt für mich damit zusammen, dass es erstens muslimische Menschen in Deutschland gibt, über einen längeren Zeitraum und die auch ihre Religion praktizieren. Und da würde ich mal sagen, könnten wir da vielleicht einen Punkt setzen, ne? Wenn ihr einverstanden seid. Und genau, deswegen habe ich mir das ausgesucht. Tatsächlich hielt diese Moschee nicht lange Bestand. Sie wurde tatsächlich 1930 schon wieder geschlossen und entfernt. Und heutzutage befinden sich dort nur noch einige wenige Gräber, die an diese Zeit erinnern. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile immer mehr so WissenschaftlerInnen, die auch diese Phase aufarbeiten. Es gibt so, ich glaube, in der FU gab es da so eine ganz spannende, kleinere, wie soll man sagen, Ausstellung, so ein Ausstellungsraum. Den habe ich mir angeguckt innerhalb der langen Nacht der Wissenschaften dieses Jahres und fand ich sehr spannend auf jeden Fall. Also spannender Punkt, kann man auf jeden Fall noch vertiefen und das war für mich auf jeden Fall so der Startpunkt. Wie gesagt, die Moschee wurde 1930 entfernt und damit dachte ich mir dann so, schade, aber das passt dann auch wieder nicht. Da ist ja schon wieder das muslimische Leben eigentlich vorbei und irgendwie möchte ich aber daran ja festhalten, ein wirklich aktives muslimisches Leben in Deutschland. Und dann habe ich aber herausgefunden, hey, es gibt ja noch eine andere Moschee, die in Wilmersdorf steht, die tatsächlich bis heute in Betrieb ist und 1928 gebaut wurde. Kennt jemand von euch? Schon mal jemand die gesehen im Stadtbild? Manchmal sieht man die, wenn man im Auto durch Wilmersdorf fährt. Schon mal hier jemand gesehen? Seid ihr denn Berliner? Ja, das ist gut. Also die Besonderheit in dieser Wilmersdorfer Moschee ist tatsächlich, dass sie wie eine Moschee aussieht, also wie man sie sich jetzt so ganz blöd vorstellt, halt mit Minaretten und Kuppelbau und so. Wobei ich sagen muss, ich bin so ein bisschen durch die Welt gekommen und nicht überall auf der Welt sehen Moscheen tatsächlich so aus. Vor allem nicht in Indonesien. Und in Indonesien leben die meisten Musliminnen auf der ganzen Welt. Ne? Gerade sehen Moscheen gar nicht unbedingt so aus. Aber ja, die Wilmersdorfer, die hat eine Kuppel und Minarette und so. Und ja, ist eine wunderschöne Moscheegemeinde, in der ich noch nie war. Deswegen kann ich darüber auch nicht viel erzählen. Nein, Spaß. Das ist tatsächlich die älteste Moscheegemeinde, die in Deutschland noch existiert und auch in Betrieb ist. Und sie wurde gegründet von, oder sie ist immer noch Teil der, oder die Moscheegemeinde der Ahmedia-Gemeinde zu Berlin. Die Ahmedia, das sagt wahrscheinlich vielen hier im Raum nichts. Die Ahmedia ist eine kleinere Gruppierung innerhalb des Islams, die ursprünglich aus Indien kommt. Und viele muslimische Strömungen, ich sag mal die Mehrheit der Muslime, die können mit der Ahmedia-Bewegung nicht so viel anfangen und sehen in denen so eine ketzerische Bewegung, denn die Ahmedia-Bewegung steht für einen weltoffenen liberalen Islam, der aber auch gleichzeitig ziemlich konservativ ausgelebt wird. Klingt wie ein Widerspruch, ist auch einer. Die kriegen es hin, frag mich nicht wie. Und die haben auf jeden Fall einen Stifter ihrer Gruppe sozusagen, der ne, Ahmed hieß, schlauerweise. Und ja, sie verehren diese Person sehr stark, sodass viele Muslime und Muslime auch sagen, das geht uns ein bisschen zu weit und so, weil Personenkult im Islam, also im orthodoxen Islam, eigentlich nicht vorgesehen ist. Und genau deswegen werden die auch ziemlich krass verfolgt. Und ja, dementsprechend sind auch viele aus Indien ausgewandert und zudem sind sie auch sehr stark missionarisch unterwegs. Und die ersten Missionare, die waren tatsächlich schon im Deutschen Kaiserreich unterwegs und waren dort sehr aktiv, auch vor allem im Auswärtigen Amt, haben auch stark mitgearbeitet. Und ja, denen wurde dann erlaubt, eine erste Moschee zu erbauen, die in Wilmersdorf eben, die tatsächlich immer noch Bestand hat. Kann man auf jeden Fall mal besuchen. Und dann kommt erstmal viele, 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 viele Jahre nichts mehr. in puncto aktives muslimisches Leben in Deutschland, neue Moscheebauten und so, bis zur Zeit der sogenannten Gastarbeiter. Jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Punkt. Denn ich mache immer wieder die Erfahrung, dass wenn wir über die Gastarbeiterzeit sprechen, wir da so ein bisschen blinde Flecken in der geschichtlichen Aufarbeitung dieser Zeit haben. Wir wissen als Deutsche nicht so viel darüber meistens. Was spannend ist, denn wenn ich abends irgendwie N24 einschalte, dann läuft da eigentlich jede Stunde irgendeine Doku über Hitler oder über diese Zeit halt. Ne? Also da haben wir wirklich alles aufgearbeitet, was so geht. Und über unsere jüngere Geschichte, die aber teilweise bis heute hineinwirkt, wissen wir gar nicht so viel. Und jetzt kommt die spannende Frage, die ich dann immer an dieser Stelle stelle. Und zwar, was glaubt ihr denn, wie viele Gastarbeiter hat denn die Bundesrepublik Deutschland angeworben zwischen 1965 und 1975? Einfach mal so ein bisschen schätzen, wenn ihr die Zahl nicht kennt.
2 Millionen.
2 Millionen. Viel mehr. Wer bietet mehr? 4 Millionen. Das reicht noch nicht ganz. 7 reicht auch nicht.
10.
10 ist schon gut. Wollen wir 10 nehmen? Es waren, also es gibt, so ganz genau ist die Nummer, die Zahl nicht benannt, man sagt zwischen 10 und 12 Millionen. Wollen wir zu einfach halt halber mal 10 Millionen. So, warum sind denn eigentlich die Gastarbeiter gekommen? Was soll denn das? Was sollen die hier? Okay, das würde bedeuten, dass zwischen 1945 und 1965 die Deutschen in Trümmern gelebt haben und nichts aufgebaut haben. Kann das sein?
Wirtschaftswunder.
Aha, es gab ein Wirtschaftswunder. Sehr gut. Was heißt denn das?
Es gab mehr Arbeitsplätze und die mussten dann irgendwie besetzt werden. Es gab nicht genug Deutsche für die ganzen Arbeitsplätze.
Es gab eine sogenannte Überproduktion. Es gab keine Arbeitslosen. Es gab mehr Jobs, als Arbeitskräfte vorhanden waren. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Heute haben wir Massenarbeitslosigkeit. In manchen Branchen soll es anscheinend einen Fachkräftemangel geben, aber an sich haben wir schon auch Massenarbeitslosigkeit, oder? Nee? Okay. Also ich habe da so ein paar Zahlen mal gehört, dass es irgendwie so, ich glaube, 2,9 Millionen Arbeitslose in Deutschland gibt. Deswegen würde ich schon sagen, da gibt es, ne? Gut, naja, also wir hatten mal ein Wirtschaftswunder, da gab es auf jeden Fall eine Überproduktion und da braucht man anscheinend Arbeitskräfte. Man kann das an dem Beispiel Kreuzberg, so mache ich das immer ganz gerne, ganz gut feststellen. Kreuzberg ist ja in West-Berlin, ne? Und Friedrichshain Ost-Berlin, ist ja klar. Und zwischen 45 und 61, also vor dem Berliner Mauer, sind die Ossis immer ganz fleißig von Ost-Berlin nach West-Berlin gelaufen und haben in der Regel dort gearbeitet, weil es dort erstens mehr Jobs gab und zweitens höhere Löhne. Und 61 wird ja die Berliner Mauer gebaut und Kreuzberg war seitdem von drei Seiten von der Mauer umschlossen. Und viele Herkunftsdeutsche wollten dann in Kreuzberg nicht mehr leben, weil man erstmal an der Mauer der Schande gelebt hat. Und das war für viele einfach ein No-Go. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Klein-Istanbul, so nennt man ja Kreuzberg bis heute, eigentlich entstehen konnte. Man hat also quasi über Nacht 30.000 Arbeitskräfte verloren, weil die Belegschaft am nächsten Morgen schlichtweg nicht mehr zur Arbeit gehen konnte. Und das war dann sozusagen der Hauptgrund, warum Kreuzberg eines der Gebiete in der Bundesrepublik wurde, in denen GastarbeiterInnen sich angesiedelt haben oder hingekommen sind und dann auch wieder gegangen sind. Denn wenn du als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen bist, dann hast du einen Arbeitsvertrag bekommen, der war auf 6, 12 oder 24 Monate in der Regel befristet und daran war auch dein Aufenthalt befristet. Das heißt, diese, was haben wir gesagt, 10 Millionen, ne? 10 Millionen. Die 10 Millionen, die hier gekommen sind, die sind nicht alle auf einmal gekommen, ne, ganz wichtig, die sind nicht alle auf einmal gekommen, die sind auch nicht alle geblieben, sondern die meisten von denen hatten das Schicksal, dass sie eben einen Arbeitsvertrag hatten von 6, 12 oder 24 Monaten und danach zurück in die Heimat gegangen sind. Waren ja Gäste und Gäste gehen, wenn die Party vorbei ist. Ne? So, und einige wenige haben es dann tatsächlich geschafft, einen längerfristigen oder unbefristeten Aufenthalt zu bekommen. Jetzt kommt die zweite spannende Zahl. Was glaubt ihr, wie groß war denn die Anzahl dieser Personen? Und damit, ich sag mal so, die erste Generation von Türken in Deutschland, die sich hier angesiedelt haben und damit auch von Muslimen, abgesehen von der Ahmadiyya-Gemeinde, die es durchaus gab, die dann sozusagen muslimisches Leben in Deutschland erstmal ermöglicht haben. Was glaubt ihr, wie groß war die Anzahl?
800.000.
Gar nicht so schlecht. Wer bietet aber ein bisschen mehr noch?
Ich glaube, 1 Million, also 10%.
10%, exakt. 10% ist richtig. Also man sagt zwischen 1 und 1,2 Millionen, je nachdem, ob man 12 Millionen oder 10 Millionen halt als Zahl nimmt. Und das bedeutet wiederum, dass 9 Millionen GastarbeiterInnen hier in Deutschland gearbeitet haben. Und wenn du hier arbeitest, zahlst du hier Steuern. Ne? Das heißt, die haben in die Rentenkassen eingezahlt und in andere Sozialsysteme. und haben davon keinen einzigen Cent jemals wiedergesehen. Weil es gibt ja von rechts aus natürlich immer wieder den Vorwurf, die Migranten, die Ausländer, die Gastarbeiter, die sind faul, die liegen den deutschen Staat auf der Tasche und die leben von Hartz IV und nutzen unsere Sozialsysteme aus. Und natürlich stimmen diese Stereotype auf einige wenige Schicksale. Es gibt Menschen in diesem Land, ganz klar, die sind faul und die leben auch von Hartz IV oder die wollen auch wirklich nicht arbeiten und so, das gibt es. Aber über die Gruppe der Türken oder die Gruppe der Gastarbeiter das zu sagen, das kann nicht richtig sein. Denn wie gesagt, 9 Millionen Gastarbeiter hatten auf jeden Fall ein anderes Schicksal. Die haben halt, wie gesagt, eingezahlt und nie einen Cent davon wiedergesehen, was auch völlig gerecht ist. Ich meine, wenn du jetzt, bist du Studentin, Schülerin?
Weder noch.
Schwierig, was mache ich jetzt? Sagen wir mal, du willst nächstes Jahr Work and Travel gern machen in Australien, den australischen Traum leben, gehst nach Australien 2 Jahre und arbeitest da auf einer Farm und dann machst du was anderes und so. Und dann irgendwann kommst du nach Deutschland zurück, dann hast du keinen Anspruch auf australische Renten, logischerweise. Weil, um Anspruch auf die Rente in Australien zu haben, müsstest du mindestens 8 Jahre dort gearbeitet haben. In Deutschland sind es 7 Jahre, soweit ich weiß. Dementsprechend hatten die Gastarbeiter, nur 6, 12, 24 Monate hier waren, keinen Anspruch auf Rente. Ne? Und es gibt einen Migrationswissenschaftler, der heißt Dr. Nihan, den kann ich sehr empfehlen. Ich lese gerne seine Veröffentlichungen. Der hat ziemlich viel zur Gastarbeiterzeit geforscht und er hat herausgefunden, dass die BRD allein bei der Rentenversicherung einen Gewinn gemacht hat von 50 Milliarden D-Mark. Ne, Gewinn, das ist das, was in der Tasche übrig ist, nicht der Umsatz. Und das ist eine Menge Holz, denn die Rentenversicherungsabgaben in Deutschland, die sind gar nicht so hoch, die liegen bei 7%. Das heißt, wenn du 100 Euro verdienst, 7% gehen in die Rentenkasse und bei diesen 7%, da hat der deutsche Staat einen Gewinn gemacht von 50 Milliarden D-Mark. Da sind wir noch gar nicht bei anderen Steuern wie Einkommenssteuer und so. Ne? Da sind dann die Zahlen noch wesentlich höher, die kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Wir haben eine Meldung, das finde ich sehr charmant.
Nur eine Frage noch, zuvor, wie kam es denn, dass Menschen vor allem überwiegend aus der Türkei angeworben wurden? Also hatte das noch auch mit den Beziehungen aus dem Kaiserreich zum Osmanischen Reich zu tun? Oder?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also klar, man war natürlich, man hatte dann eine Botschaft und so, klar, das war jetzt nicht so ganz schwierig. War wahrscheinlich einfacher, als irgendwo anders auf der Welt anzufragen, aber man hat ja gar nicht die Türkei als erstes gefragt. Der erste Wunsch, wisst ihr eigentlich, was war das, wir schätzen mal, was glaubt ihr, was war das erste Land, was die Bundesrepublik angefragt hat?
Nein.
Pakistan. Richtig, Pakistan. Darauf muss man erstmal kommen. Und Pakistan hat Nein gesagt. Pakistan hat gesagt, ey Leute, wir haben so eine lange und eine sehr lange Geschichte mit dem Vereinten Königreich. Wenn wir irgendwo hin wollen und so, dann machen wir es da. Wir brauchen euch gar nicht. Ne? So, und dann hat man ein zweites Land angefragt. Was glaubt ihr? Welches Land hat man dann angefragt?
Indien.
Nein. Noch weiter entfernt tatsächlich. Man hat Korea gefragt. Darauf muss man erstmal kommen. Ich glaube, damals waren die noch zusammen, oder?
Ja.
Nee? Dann war es Süd, nehme ich mal an. Weil Nord war ja wahrscheinlich dann mit der Sowjetunion und DDR und so. Ne? So, also man hat die Koreaner gefragt und die Koreaner haben auch Nein gesagt. Die haben dann gesagt, ey Leute, wir fliegen doch nicht einmal um den halben Globus und dann am Ende für euch 6, 12, 24 Monate zu arbeiten, dann schickt ihr uns wieder zurück. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Und dann ist man erst auf den Trichter gekommen, mal Länder zu fragen, die nicht so weit entfernt sind. Und dann war es Italien tatsächlich. Italien, Spanien, Portugal und dann irgendwann die Türkei. Und dann ging das los. Und die größte Gruppe waren tatsächlich die Türken. Ich glaube, sie haben am Ende fast 70% der GastarbeiterInnen ausgemacht. Also es war schon die größte Gruppe. Deswegen können wir uns, glaube ich, auch heute darauf fokussieren. Vor allem das Thema ist ja Islam und so. Ne? So, die Gastarbeiter kamen also. Und die kamen ja nicht einfach so, sondern es gab richtige Außenstellen des Arbeitsamtes oder der Arbeitsagentur, besser gesagt, der Arbeitsagentur, so rum, die angeworben hat und die dann untersucht hat. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, dann gibt es ja so einen Kinofilm, der das mal ein bisschen veranschaulicht hat. Und diese Untersuchung war nicht so toll, denn man wollte natürlich Arbeitskräfte haben, die möglichst jung sind, die aber trotzdem eine gewisse Bildung haben und die körperlich fit sind. Ne? Also man hat sich das sehr schlau gemacht, hat die dann körperlich untersucht und viele GastarbeiterInnen empfanden diese Untersuchungen als nicht so nice, als eher unmenschliche Tortur und in einigen Zeitzeugengesprächen, in Büchern und so kann man bis heute halt auch nachlesen, das fand die gar nicht toll. Würde ich auch nicht so toll finden, wenn jemand mir meine Zähne anguckt und dann daran festmacht, ob ich arbeitsfähig bin oder nicht und so. Ja, hat man allerdings gemacht. So, die GastarbeiterInnen kamen hier hin. Und einige wenige, ne, wir haben gesagt, 1 Million, richtig, 1 Million durften hier bleiben und haben dann sozusagen die erste Generation von türkeistämmigen Menschen und von muslimischen Menschen in Deutschland ausgemacht, abgesehen von der Ahmadiyya-Gemeinde. Und ich glaube, Angela Merkel hat erst im Jahr 2008 verkündet, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Vorher hat man das Thema Integration nicht so professionell angegangen, wie man das heutzutage macht. Man kann natürlich heute auch noch sehr viel kritisieren, aber ich glaube, es ist schon einiges besser geworden als damals. Warum ist es zum Beispiel der Fall, dass wir hier Menschen in Berlin zum Beispiel haben, die hier 50, 60 Jahre leben, aber nur gebrochenes Deutsch sprechen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Es gab einfach keine Sprachkurse. Also es gab Sprachkurse, da hat man gelernt, wie das Werkzeug heißt, was Pause heißt und was heißt weiterarbeiten. Also man hat so ein paar Basics gelernt, aber es war jetzt nicht so vollumfänglich, ne, Grammatik und so weiter. Und das dann im hohen Alter irgendwann nachzuholen, das haben die Leute dann wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt. Ne? Und vor allem, es war so ein Wechselspiel. Also viele Gastarbeiterinnen, auch wenn sie einen Aufenthalt hatten, hatten immer noch den Gedanken und haben das oft ihren Kindern auch verzettelt, ey, mein Sohn, meine Tochter, in 2 Jahren sind wir wieder in der Türkei. Ne? Also man hatte gar nicht von Anfang an irgendwie diesen Plan, wir bleiben jetzt hier in Deutschland und wir bemühen uns jetzt hier auch, muslimisches Leben in Deutschland aktiv werden zu lassen, sondern es war so ein Wechselspiel. Und auch in der Bundesrepublik wurde das immer noch so ein bisschen lange Zeit behandelt. Ja, das sind Gastarbeiterkinder, GastarbeiterInnen, die gehen irgendwann wieder. Ne? Die sind jetzt vielleicht hier noch 2 Jahre, 5 Jahre, keine Ahnung, aber irgendwann sind die wieder weg. Und dementsprechend gab es eben, wie gesagt, keine Sprachkurse in dem Sinn, wie man das sich heute vorstellt. Und gleichzeitig gab es einige diskriminierende Gesetzgebungen, die auf den Weg gebracht wurden, die über viele Jahre auch die Integration erschwert haben. Beispielsweise gab es im Berliner Schulgesetz zwischen 1965 und 1995 die sogenannte Ausländerregelklausel. Also die wurde 30 Jahre lang angewendet. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und die hat es zur Folge gehabt, dass wenn du ein Gastarbeiterkind bist, dann wirst du in eine Klasse gesteckt mit anderen Gastarbeiterkindern. Man hat also die Kinder segregiert. Und jetzt stell dir vor, du wächst halt auf als Gastarbeiterkind in Kreuzberg, wo dann halt mehrheitlich GastarbeiterInnen leben, weil man halt nah an der Mauer ist und so. Ne? Und du kommst halt auf eine Schule, wo halt nur Gastarbeiterkinder sind. Du lernst halt kein einziges weißes deutsches Kind kennen und weißt nicht, was für einen Fußballverein mögen die, was für eine Musik ist gerade angesagt, was für ein Theaterstück ist gerade hip. Und dementsprechend fokussierst du dich dann natürlich auf die Herkunftskultur und die Herkunftstradition. Und das sind dann in der Regel natürlich die türkischen Kulturen und Traditionen gewesen. Ne? Und deswegen hatten wir dann in Kreuzberg beispielsweise irgendwann ausschließlich türkeisprachige Kulturinstitutionen wie das Babylon-Kino direkt am Kotti, in denen ausschließlich türkeisprachige Kinofilme gezeigt wurden. Ne? Und das hat man über viele, viele Jahre dann eben so gelassen. Also quasi könnte man ganz überspitzt formulieren, haben wir durch diese Gesetzgebungen Parallelgesellschaften erschaffen, über die wir uns heutzutage riesig aufregen. Gerade wenn wir einige Magazine aufmachen und da über Parallelgesellschaften, Clanstrukturen und so gesprochen wird, dann hat das ganz oft auch tatsächlich damit zu tun, dass man 30 Jahre lang die Ausländerregelklausel in Berlin angewandt hat. Ich selbst habe mal in einer Schule am Kotti unterrichtet für ein Jahr. In meiner Klasse gab es 26 Kinder, 24 waren türkeistämmig, 2 waren arabischstämmig. Es gab auf der ganzen Schule kein einziges weißes deutsches Kind. Und ich glaube, dass diese Schule kein Einzelfall in Berlin ist. Und eben Folge dieser Ausländerregelklausel, denn auch wenn die 95 gestrichen wurde aus dem Berliner Schulgesetz, findest du natürlich immer noch um die Schulen herum eine gewisse Anwohnerschaft, die ihre Kinder halt dort zur Schule schicken. Ne? Also geschichtlich kann man so eine Entwicklung nicht super schnell rückgängig machen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, die Politik hat da diese Themen erkannt und auch auf dem Schirm. Und da bewegt sich, glaube ich, ganz, ganz viel. Ja, so viel zu den GastarbeiterInnen, würde ich sagen, erstmal an dieser Stelle. Dann hatten wir eine zweite Welle, wo vor allem muslimisch geprägte Menschen nach Deutschland eingewandert sind. Und das war dann vor allem in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren durch unterschiedliche Kriege und Krisenherde, die wir auf der Welt hatten. Wir hatten den im Libanon starken Bürgerkrieg und wir hatten natürlich in Jugoslawien den Krieg. Und da sind natürlich auch nochmal ziemlich viele muslimische Menschen nach Deutschland gekommen, als politische Flüchtlinge diesmal, nicht als Arbeitsmigrantinnen. Ja, und dann gab es natürlich jetzt ganz vor kurzem nochmal eine erneute Phase, wo viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und diesmal natürlich mehrheitlich aus Syrien und Afghanistan. Und das ist eigentlich schon der geschichtliche Schnelldurchlauf, wie muslimisches Leben in Deutschland entstehen konnte. Jetzt freue ich mich auf die Diskussion und auf das Gespräch mit euch, denn was wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben, was aber sicherlich ein wichtiges Thema ist, wie ist die rechtliche Lage des Islams in Deutschland, Wie sieht die Verbandsstruktur aus? Und wie kriegen wir das hier mit den ganzen Muslimen irgendwann nochmal gebacken? Ne? Ganz wichtig. Ja, vielen Dank soweit.
Euch hat diese Folge gefallen? Dann hört doch auch in die anderen Facetten des Islams rein. Alle Infos und mehr Folgen unter www.la-red.eu. Das Projekt Wir Hier wird durch das Programm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bzw. des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben sowie der Bundeszentrale für politische Bildung dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.